Liebe Gemeinde, unsere Evangelisation wirft ihre Schatten voraus. Heute in 2 Wochen sind wir schon mittendrin. Die Einladungsaktionen laufen auf vollen Touren. Letzte Woche hatten wir noch einen Lokaltermin in der Aula des Kaiser-Wilhelm-Rats-Gymnasiums. Viele engagieren sich und helfen mit. Ja, und dann gibt es ein interessantes Zusammentreffen, das so nicht geplant war und das auch nicht vorherzusehen war. Ausgerechnet die nächsten beiden Einheiten unseres Predigttextes aus dem 1. Timotheusbrief, nämlich heute und am kommenden Sonntag, behandeln ganz zentral das Thema Evangelisation. Ein interessantes Zusammentreffen. Ich gebe zu, das habe ich so nicht geplant. Hier waltet offensichtlich eine höhere Regie als die des Predigers. Und das war für mich doch dann auch nochmal eine starke Ermutigung. Vielleicht hat sich ja mancher gefragt, wie kommt Theo Lehmann ausgerechnet auf dieses Motto? Gott will alle. Wo hat er das her? Wenn er jetzt ab dem 12. predigen wird in der Aula des Kaiser-Wilhelm-Rats-Gymnasiums, Gott will alle, wie kommt er darauf? Die Antwort finden Sie im heutigen Predigttext. Das steht nämlich in unserem Vers 4. Gott will alle. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Da steht wörtlich gerettet werden. In der Lutherübersetzung 84 heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Wörtlich steht dort, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will alle. Das ist eine ausdrückliche Willenserklärung, die der heilige Gott uns durch seinen Apostel Paulus offenbart hat. Und da sehen wir, die Bibel hat einen ganz weiten Horizont. Es geht um alle Menschen. Wir verhalten uns manchmal wie Sektierer, weil wir manchmal wie Sektierer denken. Ja, wir ziehen uns in unseren Winkel zurück, wir machen dort unser eigenes Ding. Wir denken manchmal mit dem Radius, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, mit dem Radius eines Bierdeckels. Wir sind dankbar für eine ungestörte Nische und wir lassen die Welt Welt sein. Aber Gottes Wort reißt uns immer wieder aus unserem geistigen Provinzialismus heraus. Gott will alle. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen gehen alle Menschen euch etwas an, sagt Paulus. Alle. Und wenn alle, dann auch eure Nachbarn, wenn alle, dann auch eure Arbeitskollegen, wenn alle, dann auch eure Verwandten. Gott will alle. Und schon im Missionsbefehl in Matthäus 28, das hatten wir gehört, dominiert das gleiche Wort wie in unserem Predigttext. Alle. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Alle. Und so wollen wir diesen Text jetzt lesen, in Fortsetzung unserer Predigtreihe. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich nun, schreibt Paulus, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, man kann auch übersetzen, vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde, wörtlich alle Menschen gerettet werden, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Soweit. Ich denke, dass Gott deshalb uns diesen Text präsentiert, damit wir uns richtig auf das Evangelisieren einstellen können. Ja, nicht nur auf die Evangelisation vom 2. bis 17. Februar, sondern generell auf unsere evangelistische Grundaufgabe als Christen. Es geht ja nicht nur um diese eine Veranstaltung, sondern es geht um unser ganzes Leben, das unter diesem großen Auftrag steht. Gott verbindet seinen globalen Missionswillen mit unserem lokalen Einsatz, mit unserem persönlichen Einsatz vor Ort. Das ist hochinteressant. Und er will uns unbedingt mit einbeziehen in diese Dynamik, obwohl er das ja nicht nötig hätte. Gott hätte das ja nicht nötig. Er könnte es auch ohne uns. Aber er will uns einbeziehen. Und Paulus schreibt diesen Vers 4 ja nicht nur als allgemeine Information über den abstrakten Willen Gottes, sondern Paulus schreibt das als Appell, als Auftrag. So als allgemeine Information, da können wir sagen, gut, dass Gott will, dass alle gerettet werden, das ist ja schön. Und Gott wird in seiner Souveränität schon dafür sorgen, dass er das auch irgendwie schafft. Können wir uns ja zurücklehnen und ganz beruhigt sein. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Freuen wir uns drüber. Und freuen uns auch an unserer Ruhe. So nach dem Motto, das Wolfgang Dück einmal formuliert hat, die Sache ist dein Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Aber Paulus redet hier anders. Er verbindet die globale Perspektive mit einem konkreten Appell für die Christen vor Ort. Vor Ort. Lokal. Evangelisation, sagt die Bibel immer wieder, ist eine Sache der Ortsgemeinde. Das ist der Auftrag der Christen vor Ort. Das kann man nicht einfach delegieren an irgendwelche Spezialisten, die man mal für ein paar Tage herbeiruft. Global sollen wir denken und lokal handeln. Global beten und lokal evangelisieren. Darum geht es. Das ist Gottes Wille hier. Und so will Jesus uns in seine missionarische Dynamik mit hineinziehen. Und entsprechend beginnt der Apostel dieses Kapitel mit einer konkreten Aufforderung, was wir tun wollen, sollen. Und er setzt an dem Beginn ein doppeltes Ausrufezeichen. Einmal ein sehr starkes Verb. Er sagt, ich ermahne euch dringend. Da steht das Wort Parakaleo. Das ist ein Wort mit ganz viel Herzblut. Ich beschwöre euch, ich ermahne euch ganz dringend, dass ihr vor allen Dingen mit Priorität zuallererst was tut? Betet. Das ist die Priorität. Und deswegen heißt heute unser Motto, das Motto dieser Predigt auch evangelistisches Gebet. Evangelistisches Gebet, die evangelisierende Gemeinde Teil 1 und das evangelistische Gebet. Priorität des Gebets, sagt Paulus, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist seine Logik. Was für den Gemeindeaufbau im Ganzen gilt, das gilt erst recht für die Evangelisation im Besonderen. Vor allen Dingen beten. Und Paulus belässt es nun nicht nur bei dieser Forderung, sondern Paulus zeigt uns drei Dimensionen, die wir bei unserem Gebet beherzigen sollen. Drei Dimensionen soll unser Gebet haben. Wir sollen erstens global beten. Das ist der Punkt 1. Bete global. Das heißt, bete mit einem großen Herzen. So geht es doch los. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für die Könige und für alle Obrigkeit. Das kommt ja noch dazu. Für alle Menschen in der ganzen Welt. Gott braucht Leute, die sein Wort verkünden in der ganzen Welt. Und so sollen wir beten für alle Menschen in der ganzen Welt und darum auch für alle Menschen in deiner Nachbarschaft, in deinem Altenheim, in deiner Universität, in deinem Wohnblock. Für alle Menschen. Bete global, das ist das Erste. Warum betont Paulus diese globale Weite, diese Entschränkung? Warum macht er das wohl so deutlich? Weil die Gemeinde offensichtlich in der Gefahr stand, an Herzverengung zu kranken. Das war ein großes Problem und das kann auch unsere Gefahr sein, dass wir bestimmte Menschen von vornherein ausschließen und nicht mehr im Blick haben oder wie die Jugendlichen sagen würden, nicht mehr auf dem Schirm haben. Dass wir nicht mehr für sie beten im Hinblick auf die evangelistische Situation. Woran lag es damals, dass manche ein falsches Herz bekommen hatten? Das lag zum einen an speziellen Irrlehren, die in Ephesus verbreitet waren und die Menschen davon abhielten, allen Menschen evangelistisch nachzugehen. Da war einmal die Irrlehre des Judaismus. Wer zu Gott kommen will aus den Heiden, der muss erstmal Jude werden. Er muss das Gesetz des Mose, die ganzen Zeremonien einhalten und dann können wir weitersehen. Das war eine Irrlehre, die dort drohte. So nach dem Motto, für Heiden ist eigentlich kein Platz an Gottes Tisch. Und dann kam dazu diese Lehre des Gnostizismus. Das wurde eigentlich erst im 2. Jahrhundert nach Christus so genannt. Aber Vorläufer davon gab es schon zur Zeit des Neuen Testaments. Der Gnostizismus. Ja, Erlösung gibt es nur für eine kleine religiöse Elite. Und dazu muss man so ein gehobenes religiöses Geheimwissen haben. Eine esoterische Gotteserkenntnis, wenn man so will. Die ist für das normale gemeine Volk sowieso nicht zu haben. Und diese esoterische Gnosis, diese besondere esoterische Erkenntnis, die wird durch spezielle Kulte, durch Teilnahme an geheimnisvollen Mysterien erworben. Das ist was ganz Exklusives, Esoterisches, Abgeschiedenes, Geheimnisvolles. Und beide Irrlehren, sowohl der Judaismus als auch der beginnende Gnostizismus, standen gegen was? Gegen die Hinwendung zur Welt. Gegen die Öffnung der Gemeinde hin, um die Welt zu evangelisieren. Nicht sich mit der Welt zu vermischen, aber die Welt zu evangelisieren. Und wo Judaismus und Gnostizismus Einfluss gewannen, da wurden sie zu einem Hemmschuh für den missionarischen Eifer. Das war das große, große Problem. Und dann gab es noch ein Problem. Neben diesen speziellen Irrlehren gab es noch einen weiteren Hemmschuh gegen Evangelisation. Und das war die Selbstumkreisung der Gemeinde. Diese Selbstgenügsamkeit. Ja, man war mit sich selbst weitgehend zufrieden. Ich denke, man kann das auch verstehen. Sie wurden ja teilweise durch Nero verfolgt. Die standen von außen massiv unter Druck, die Christen. Teilweise. Die hatten auch noch kaum feste Strukturen. Die Gemeinden waren ja erst im Entstehen. Und das heißt, sie hatten alle Hände voll mit sich selbst zu tun. Das muss man auch verstehen. Da können wir nicht jetzt einmal mit dem Finger drauf zeigen und sagen, was waren die mit sich selbst beschäftigt? Das war ein Problem. Sie hatten alle Hände voll zu tun, ihre eigenen Reihen zu stabilisieren. Und dazu kam, man war froh, dass man sich hatte. Man lebte zu Recht ja als Kontrastgesellschaft. Man schwamm gegen den Strom, gegen die Mehrheit. Das war gut, das soll ja auch so sein. Wir sollen als Christen eine Kontrastgesellschaft bilden. Unbedingt. Und da ist ja auch was Wahres dran. Jesus hat gesagt, wir sind eine kleine Herde. Wir gehen als Minderheit auf einem schmalen Weg als Christen. Die Pforte ist schmal und wenige sind derer, die auf dem schmalen Weg gehen. Matthäus 7, 13 und 14. Das stimmt ja auch. Und wir werden abgelehnt durch die Welt. Johannes 15 ab Vers 20. Das ist alles richtig. Aber das ist kein Grund, dass wir aktiv uns aus der Welt rausziehen. Sondern Jesus hat gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Das heißt vor der Welt. Sein Licht will hinein in die Welt. Und Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt. Geht offensiv auf diese Welt zu, hat unser Herr gesagt. Das ist ein Auftrag von ihm. Das können wir uns nicht aussuchen. Und er hat uns Mut gemacht. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihr habt beste Voraussetzungen, um in die Welt reinzugehen. Ihr müsst euch nicht fürchten vor der Welt. Denn ich stehe über den Dingen. Ich bin stärker als alles, was euch dort begegnen kann. Und nun geht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt unser Herr in Matthäus 28. Und darum geht ihr nun hin. Seid ganz getrost und fürchtet euch nicht. Geht los. Und lasst euch nicht einschüchtern. Und lasst euer Herz nicht eng machen. Und schon gar nicht in euren Gebeten. Lasst euer Herz nicht eng machen. Ein enges Herz zeigt sich oft in dem engen Radius unserer Gebete. Und Jesus sagt, nein, geh ran. Geh ran an die Welt, geh zu auf die Menschen. Und das Erste, wodurch du dies ganz praktisch tust, ist das Gebet. Bete global. Bete mit einem großen, großen Herzen. Damit auch dem Letzten klar wird, wie wichtig dieses Gebet ist, bombardiert Paulus uns hier geradezu mit vier verschiedenen Begriffen, die man für das Gebet verwenden kann. Bitte, Gebet allgemein, Fürbitte, dass ich für jemanden eintrete und Danksagung, dass ich Gott danke, dass er uns das Evangelium gegeben hat, dass wir den anderen weitergeben können. Und in diesem Begriff für Gebet beziehungsweise für Bitte, das da am Anfang steht, da drückt sich ein persönlicher Wunsch aus. Ich spüre eine Not, einen Mangel und bitte Gott darum, diese Not zu stillen. Dieses erste Wort kann man auch übersetzen mit flehen. Und so sollen wir flehen. Es soll uns ein persönliches Anliegen sein. Die Not der Menschen, die ohne Jesus verloren gehen, soll uns umtreiben. Und mit dieser Haltung sollen wir für sie beten. Das meint Paulus hier. Richard Baxter, der große puritanische Prediger des 17. Jahrhunderts, hat es einmal so formuliert, wie wir beten sollen, mit welcher Haltung, auch mit welcher inneren Fürsorge für die Menschen. Richard Baxter schreibt im 17. Jahrhundert, oh, wenn ihr das Herz eines Christen habt, so habt doch Mitleid mit euren armen, unwissenden und gottlosen Nachbarn. Wehe, es ist doch nur ein kleiner Schritt zwischen ihnen und der Hölle. So viele Schmerzen warten auf sie. Und wenn sie unbekehrt sterben, bleiben sie für immer verloren. Und dann fragt Baxter, habt ihr Herzen aus Stein, dass ihr kein Mitleid empfinden könnt? Oder glaubt ihr Gottes Wort nicht, was es über die Gefahr der Verlorenen sagt? Warum nennt ihr euch dann Christen? Wenn ihr es aber glaubt, warum tut ihr nicht mehr, um ihnen zu helfen? Und weiter sagt Baxter, und wenn ihr nah mit ihnen zusammen lebt, oder wenn ihr sie auf der Straße trefft, oder wenn es eure Arbeitskollegen sind, oder wenn ihr auf Reisen ihnen begegnet, könnt ihr da einfach schweigen über die Gefahr, in der sich ihre Seele befindet? Wenn ihr Haus brennen würde, dann würdet ihr ohne Zögern losrennen, um ihnen zu helfen. Wollt ihr ihnen nicht ebenso mit ihren Seelen helfen, wenn die schon beinahe im Feuer brennen? Zitat Ende. Mit welcher Haltung, ihr Lieben, beten wir? Tun wir Fürbitte? Das Wort für Fürbitte, das bedeutet, ich trete für einen anderen ein. Dahinter steht das Bild, dass einer zum König geht, um dort eine Petition, eine Bittschrift einzureichen zugunsten eines anderen. Bete. Bete global. Das ist die erste Dimension, die wir bei unserem evangelistischen Gebet beherzigen sollen. Bete mit einem weiten Herzen. Bete für alle Menschen. Und dann weiter, wenn es wirklich um alle geht. Warum hebt Paulus dann im Vers 2 eine Gruppe von Menschen nochmal besonders hervor? Nämlich für Könige, also auch für die Könige oder die Regierung und alle, die in hoher Stellung sind, also für die sogenannte Obrigkeit. Warum betont Paulus das extra? Nun, er sagt, wofür die wichtig sind in Vers 2, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Ist das interessant? Da geht es also zunächst mal um stabile politische und gesellschaftliche Verhältnisse. Dafür sollen wir auch beten. Die Christen sollen dafür beten, dass die nichtchristliche Gesellschaft, in der sie leben, möglichst gut und geordnet funktioniert. Das ist ein ganz konkreter Auftrag. Das ist also der zweite Punkt, die zweite Dimension in unserem evangelistischen Gebet, bete lokal. Erstens bete global, zweitens bete lokal. Das heißt, bete für die Situation vor Ort, bete für die äußeren Umstände, in denen du lebst und in denen du deine Evangelisation durchführst und organisierst. Und zuständig für die lokale Situation, für die äußeren Umstände, ist ja die Obrigkeit. Und deswegen sollen wir für die beten. Das hat einen tieferen Sinn. Und überlegen Sie mal, wer war diese Obrigkeit bei Timotheus in Ephesus? Wer war letztlich damals die Obrigkeit im Römischen Reich? Nero. Das war der christenverfolgende Nero. Und auch für den soll gebetet werden. Überlegen Sie mal, was das heißt. Auch für die Diktatoren soll gebetet werden. Auch für die atheistischen und liberalen Staatsmänner soll gebetet werden. Für alle Menschen. Unvorstellbar. Die Christen sollen dafür beten, dass die nichtchristliche Gesellschaft möglichst gut und geordnet funktioniert, dass die Verhältnisse möglichst stabil sind. Bete lokal. Darauf stoßen wir in der Bibel immer wieder, dass für die politischen Verhältnisse um Stabilität gebetet werden soll. Auch in gottlosen Gesellschaften. Denken Sie nur an Jeremia 29, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes. Das heißt, suchet den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen geführt habe, sagt Gott. Denn wenn es in der Stadt gut läuft, ist das auch gut für eure Freiheit als Christen, als Menschen des lebendigen Gottes. Und was ist das Ziel? Schauen Sie hin, was ist das Ziel? Warum sollen wir für die beten? Damit wir ein ruhiges, das heißt ein von Kriegen und Revolutionen und Verfolgung verschontes Leben führen können. Wir Christen. Wer das hört, der traut erstmal seinen Ohren nicht. Wie passt das zu Paulus? Wie passt das zu Paulus, bitteschön? Haben Sie sich das auch gefragt, als Sie das gelesen haben? Ist Paulus plötzlich beschaulich geworden? Will Paulus plötzlich sich hinterm Kachelofen verkriechen, Filzpantoffeln, trautes Heim, die böse Welt draußen? Paulus als Vorbild von beschaulichem, zurückgezogenem Leben? Das kann es doch nicht sein. Das ist auch nicht gemeint, weit gefehlt. In 2. Timotheus 3, Vers 12 wird Paulus sagen, alle, die gottgefällig leben wollen, müssen mit Verfolgung rechnen. Also nichts mit Beschaulichkeit und Rückzug in unsere bürgerliche kleine Welt. Darum geht's hier nicht. Es geht nicht um das kleine, ungetrübte Glück im Wirtschaftswunderland. sondern es geht um was ganz anderes, warum wir in Ruhe und Stille unser Leben führen sollen. Es geht um möglichst gute Rahmenbedingungen für unseren Dienst in der Welt. Darum geht's. Steht alles im Dienst der Evangelisation, damit wir uns umso besser einsetzen können als Christen. Dafür sollen wir um stabile Verhältnisse beten. Und je stabiler die Gesellschaft, umso größer die Meinungsfreiheit. Und umso weniger werden wir, desto weniger werden wir in unserem missionarischen Dienst behindert. Darum geht es. Natürlich, auch in Verfolgung kann Gott segnen. Und das ist unter kommunistischer Schreckensherrschaft tausendfach bewiesen worden, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche wurde. Dass eine verfolgte Kirche oftmals besonders mutig und fruchtbar gewesen ist, weil sie nicht abgelenkt wurde durch die Verführung einer Wohlstandsgesellschaft um sie herum. Das ist auch wahr. Aber das ist nicht die Situation, die wir mutwillig suchen sollen. Das ist nicht das Ideal. Sondern wir dürfen beten für stabile politische Verhältnisse. Und sehen Sie, schon im ersten Jahrhundert hat sich das bewährt. Das Römische Reich hat zwar manchen brutalen Kaiser und manche Not für die Christen gebracht, und dennoch war zugleich das römische System, die Pax Romana, das war auch eine äußere Hilfe bei der Ausbreitung des Evangeliums. Das muss man ganz klar sagen. Überlegen Sie mal die relative politische und wirtschaftliche Stabilität im Römischen Reich. Das war eine Hilfe für die Christen. Und dass es diese Verkehrswege gab und die Kommunikationsmöglichkeiten, Postwege, das alles war eine Hilfe für die Christen. So wie wir heute das Internet nutzen, auch um unsere Predigten auszubreiten im ganzen deutschsprachigen Raum. Das ist eine Hilfe für die Christen. Die sprachliche Einheit im Römischen Reich war eine Hilfe für die Christen. Dieses Koiné-Griechisch damals entsprach etwa dem Englisch heute. Deswegen entstand das Neue Testament ja auch in dieser Sprache des Allgemeinen, dieses Koiné-Griechisch, das Volksgriechisch, wenn Sie so wollen. Das alles waren gute Rahmenbedingungen. Und auch Paulus persönlich hat ja die Schutzwirkung des römischen Bürgerrechts oftmals in Anspruch genommen für seinen Dienst. Also das ist wichtig für unser Verhältnis zum Staat, dass wir ernsthaft für die Obrigkeiten beten, auch wenn sie viele Entscheidungen treffen, die falsch sind. Und wenn wir diese Obrigkeit oft nicht lieben und wenn wir sie zu Recht daran erinnern müssen, dass sie oft massiv gegen Gottes Gebote verstoßen. Und dennoch sollen wir für sie beten, auch für die Abgeordneten beten. Natürlich, dass sie umkehren mögen, dass sie Gottes Gebote wieder entdecken mögen. Wir sollen nicht alles gutheißen. Wir sollen uns einmischen mit unserer Meinungsäußerung in die politische Debatte. Wir sollen uns kritisch einmischen als Christen. Wer will sich kritisch einmischen, wenn nicht die Christen? Wir sollen Leserbriefe schreiben. Wir sollen unsere Abgeordneten auf ihre Verantwortung behaften. Wir sollen uns nicht anpassen. Wir sollen laut sagen, wenn gegen Gottes Gebote verstoßen wird. Ganz klar. Und doch sollen wir unsere lokale Verantwortung übernehmen. Und dabei das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Stabile Verhältnisse, wenn Gott es schenkt. Und wir müssen wissen, Paulus hatte schlimmere Regierungen und noch schlimmere Verhältnisse teilweise vor Augen als wir heute. Bete lokal. Und für uns heißt das auch, dass wir dankbar die Hilfe der öffentlichen Stellen in Anspruch nehmen. Dass wir dankbar dafür sind, dass wir die öffentliche Aula des Kaiser Wilhelm Raths Gymnasiums für die Evangelisation mit Theo Lehmann bekommen. Dafür sind wir dankbar, dass wir gut mit den Behörden zusammenarbeiten können. Wir sind dankbar, dass wir einen freundlichen Hausmeister dort im Gymnasium haben, der uns an vielen Punkten schon geholfen hat. Dafür sind wir dankbar, für diese Menschen beten wir. Und wir nehmen alles dankbar an, was uns hilft, in der Öffentlichkeit das Evangelium laut zu machen. Bete lokal. Bete um gute Rahmenbedingungen in deinem Ort, in deinem Dorf, in deiner Stadt. Bete für die gesellschaftliche Situation. Nicht damit wir es bequem haben, sondern damit wir unseren Auftrag so gut wie möglich erfüllen können. Denn wofür sollen wir unser Leben einsetzen? Wofür sollen die ruhigen und stillen Bedingungen denn dienen? Wofür sollen wir die nutzen? Paulus sagt nicht, damit wir ein stilles Leben führen in Wohlstand, Entspannung und interessanten Hobbys. Das schreibt Paulus nicht. Sondern er schreibt, damit wir ein stilles Leben führen in Gottesfurcht und Heiligkeit, wörtlich. In Gottesfurcht und Heiligkeit. Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Gottesfurcht, das ist die Haltung, dass wir Ehrfurcht haben vor Gott, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm dienen, dass wir ihm zur Verfügung stehen. Und Heiligkeit oder Ehrbarkeit, das ist der Lebensstil, der aus dieser Haltung erwächst, dass wir moralisch ernsthaft sind, dass wir vorbildlich sind in unserem Verhalten als Christen, dass wir eine glaubwürdige Kontrastgesellschaft abbilden in dieser Welt, trotz all unserer Fehler und Sünden. Und dass wir uns den Menschen zuwenden mit der Botschaft des lebendigen Gottes und mit seiner Wahrheit über diese Welt und über dieses Leben. Und je mehr wir so leben, umso stärker werden wir unser Umfeld prägen. Verstehen Sie? Und dieser Lebensstil, geprägt von evangelistischer Fürbitte für alle Menschen, auch für die weltlichen Herrscher, dieser Lebensstil, der die Gesellschaft im guten Sinne stabilisieren soll und der dazu beitragen soll, dass wir die Möglichkeit haben, kräftig zu evangelisieren. Dieser Lebensstil, sagt Paulus hier, Vers 3, ist gut und wohlgefällig in den Augen Gottes. Das sieht Gott gern. Darüber freut er sich von Herzen. Dazu will er uns immer wieder neu ermutigen und bevollmächtigen. Warum? Warum? Weil Gott damit ein noch höheres Ziel verfolgt. Was ist das noch höhere Ziel, das Gott damit verfolgt? Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, steht hier, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Höhepunkt. Verstehen Sie, darauf läuft dieser ganze Abschnitt zu. Auf diesen Punkt zielt die gesamte Argumentation in diesen vier Versen. Warum sind stabile gesellschaftliche Verhältnisse so wünschenswert? Bete lokal. Warum? Und mit welchem großen Ziel sollen wir für alle Menschen beten? Bete global. Dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die dritte Dimension, die wir in unserem evangelistischen Gebet beherzigen sollen. Das ist das dritte. Bete zentral. Bete zentral. Das heißt, bete für echte Bekehrung. Das ist das Hauptziel des Gebets. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schauen Sie, das ist Gottes offenbarter Wille. Das ist das Hauptziel unseres evangelistischen Gebets. Bete zentral. Der Gott der Bibel ist ein missionarischer Gott. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen Anteil am Heil bekommen, dass alle Menschen ewiges Leben bekommen, dass alle Menschen in den Himmel kommen, frei werden von ihrer Sünde, nicht am Ende dem Gericht Gottes verfallen, dass alle Menschen auf ewig bei ihm sind. Das ist Gottes großer Wille. Und deswegen dieses Motto der Evangelisation von Theo Lehmann, Gott will alle im Sinne dieses Verses, Gott will alle. Und darum bete zentral, bete für echte Bekehrung. Es gibt auch viele andere legitime Anliegen, für die wir beten können und sollen, auch für unsere ungläubigen Freunde und Nachbarn. Wir können beten, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen, dass sie wieder gesund werden. Wir können dafür beten und sollen dafür beten, dass sie im Krankenhaus bewahrt werden, dass Frieden in den Familien einkehrt, dass sie die Kinder gut erziehen können, dass sie in vielen alltäglichen Problemen Hilfe erfahren. Dafür sollen und dürfen und können wir beten. Aber das zentrale Anliegen ist, dass sie gerettet werden. Verstehen Sie? Das ist das zentrale Anliegen, Rettung. Denken Sie an das Grubenunglück in Chile, wo letztes Jahr am 5. August plötzlich 33 Bergarbeiter vermisst wurden in 700 Meter Tiefe. 33 Leute. Es gab einen Aufschrei in der Öffentlichkeit und da gab es viele Anliegen, viele Wünsche, die für diese Leute wichtig waren. Dass sie da unten nicht die Nerven verlieren, dass sie gesundheitlich durchhalten, dass sie sich ihre Nahrung irgendwie gut einteilen, dass ihre Familien Hilfe bekommen und so weiter. Es gab viele, viele wichtige Anliegen. Aber ein Anliegen war zentral. Ein Anliegen überstrahlte alle anderen Anliegen. Und Sie wissen, welches das war, dass sie gerettet werden. Dass sie gerettet werden aus ihrem Todesgefängnis. Das war das zentrale Anliegen für diese 33 Kumpel in der Grube dort in Chile. Und darum wurde mit den Suchbohrungen begonnen. Und darum gab es am 23. August, also 18 Tage später, den ersten Freudenschrei. Als die Retter am Bohrgerät einen Zettel fanden, alle 33 noch am Leben. Alle konnten sich in einen Hohlraum flüchten. Es gibt Hoffnung. Aber würde man sie alle retten können? Das war jetzt das zentrale Anliegen, das alle anderen Anliegen in den Schatten stellte. Und das ist Gottes zentrales Anliegen. Darum sollen wir in Gottes Sinne beten. Bete zentral, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Bete für deine Nachbarn, bete für deine Patienten, bete für deine Freunde, dass sie gerettet werden für die Ewigkeit. Und deswegen müssen wir uns noch einen kurzen Augenblick jetzt hier fragen und innehalten und uns mit einem Einwand auseinandersetzen, der gelegentlich erhoben wird. Und der muss an dieser Stelle einfach nochmal benannt werden, weil sie sonst mit einer offenen Frage nach Hause gehen. Stimmt das denn, dass Gott wirklich alle Menschen retten will? Ist das denn Gottes ehrliche Absicht? Es ist ja offensichtlich in der Praxis so, dass nicht alle Menschen gerettet werden. Die Bibel lehrt keine Allversöhnung mitnichten. Aber wie passt das zusammen mit Gottes Allmacht, wenn Gott alle retten will und wenn Gott allmächtig ist? Warum erfüllt er dann nicht seinen Willen? Warum? Will er denn wirklich alle retten? Kann man das wirklich behaupten, Gott will alle? Ist das Motto unseres Plakats nicht übertrieben eventuell? Einige Theologen behaupten das. Sie sagen, alle Menschen meint gar nicht wirklich alle einzelnen Menschen, sondern alle Gruppen von Menschen, alle Klassen von Menschen. So hat es Augustin gesagt etwa. Also Gott will Männer und Frauen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, mächtige und weniger einflussreiche Politiker und Wissenschaftler und Künstler und Arbeiter vom Fließband. Gott will alle, also aus allen Gruppen will Gott Menschen retten. Ist das hier gemeint? So hat es Augustin behauptet, so ähnlich hat es auch Calvin gelehrt, der sagt, das sei eine kollektive Ausdrucksweise hier. Alle Arten von Menschen wären hier gemeint. Und kein Stand soll um seines Standes willen vom Heil abgeschnitten sein. Und hier werde ja auch von den Obersten geredet, dass man für die beten soll. Da werde ja eine Gruppe benannt. Also ging es hier wohl generell um Menschengruppen und nicht um einzelne Menschen. So wird gesagt. Aber ich glaube nicht, dass Calvin und Augustin hier recht haben. Denn der Wortsinn spricht erstmal wirklich von allen Menschen im individuellen Sinne. Keiner, der nicht ein anderes System hat, wird darauf kommen, dass hier nicht alle Menschen als einzelne Menschen auch gemeint sind. Und auch an anderen Stellen sagt die Bibel ganz deutlich, dass Gottes Rettungsabsicht sich an jedes einzelne seiner Geschöpfe wendet. Das sagt die Bibel auch an anderen Stellen ganz deutlich. Denken Sie an Hesekiel 33,11, wo Gott sagt, ich habe kein Gefallen am Tod des Sünders. Kein Gefallen. Oder Hesekiel 18, Vers 23, sagt Gott das nochmal. Sollte ich wirklich Gefallen am Tod des Sünders haben und nicht vielmehr daran, dass er umkehre und lebe? Und Apostelgeschichte 17, Vers 30 sagt Paulus, Gott gebietet den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Das ist Gottes Wille. Ganz deutlich, Gott will alle. Oder Titus 2, Vers 11, Gottes Gnade ist erschienen allen Menschen und will sie zur Rettung rufen. Oder 2. Petrus 3, Vers 9, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Gott will alle. Aber wenn das so ist, wie sollen wir dann verstehen, dass Gott einerseits alle Menschen retten will, aber andererseits nicht für die Rettung aller Menschen sorgt? Wie passt das zusammen? Wie können wir das einordnen? Nun, die Antwort, es gibt unterschiedliche Kategorien von Gottes Willen. Das wird in der Bibel ganz deutlich. Es gibt einmal den festlegenden Willen Gottes, weil Gott etwas will, geschieht es mit absoluter Sicherheit. Zum Beispiel, wenn Gott einen Menschen erwählt, dann wird er den erretten. Oder dass Jesus am Ende sein Reich in dieser Welt aufrichten wird. Das will Gott und das wird er machen. Dem kann kein Mensch widerstehen. Das ist der festlegende Wille Gottes. Aber dann müssen wir sehen, es gibt auch eine andere Kategorie von Gottes Willen. Es gibt den fordernden Willen Gottes, zum Beispiel in den Geboten. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Aber diesem Willen können wir Menschen durchaus widerstehen. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht neidisch sein. Das ist Gottes erklärter, fordernder Wille. Aber da sorgt Gott nicht in jedem Fall dafür, dass dieser Wille eingehalten wird. Sie können Böses tun, ich kann Böses tun. Wir können gegen die Gebote Gottes verstoßen und Gott lässt das zu, obwohl es sein Wille ist, dass es nicht geschieht. Also es gibt Gottes festlegenden Willen, dem man nicht widerstehen kann. Und es gibt Gottes fordernden Willen, dem man widerstehen kann. Und es gibt Gottes ersehnenden Willen, dem man auch widerstehen kann, den Gott nicht um jeden Preis durchsetzt. Wie sehr hat Gott ersehnt, dass es keinen gibt, der sündigt? Wie sehr hat Gott sich danach gesehnt, dass sein Volk Israel als Ganzes zu ihm umkehren möge? In vielen Situationen in ihrer Geschichte. Wie sehr hat Jesus Jerusalem sammeln wollen unter seine Fittiche? Wie sehr hat er es gewünscht? Und sie eingeladen und sie gerufen. Und doch haben sich viele dem widersetzt. Wir finden in der Bibel Fälle, wo Gott eine brennende Sehnsucht nach der Erfüllung bestimmter Wünsche äußert und sie dennoch nicht verwirklicht. Das müssen wir einfach so hinnehmen, dass die Bibel das schildert. Und genau diesen ersehnenden Willen meint unser Vers 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott ersehnt in seiner Liebe, dass alle seine menschlichen Geschöpfe an seiner Herrlichkeit teilhaben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will nicht, dass irgendeiner in der Hölle auf ewig von ihm getrennt und verdammt ist. Das ist Gottes ersehnender Wille. Und deshalb lässt Gott durch die Verkündigung des Evangeliums alle Menschen rufen, um seine Grundhaltung und um seine Liebe zu allen Menschen deutlich zu machen. Und deshalb sollen wir für alle Menschen beten und alle Menschen einladen und allen Menschen mit dem Evangelium nachgehen. Das ist Gottes Wille. Ich gebe zu, damit ist nicht die letzte Spannung beseitigt, warum Gott, wenn er dies so sehr wünscht, dann nicht einfach alle erwählt, warum Gott das nicht einfach macht. Im Handstreich, das wäre für Gott ein leichtes. Aber für eine schlichte Harmonisierung zwischen Gottes festlegendem Willen und Gottes ersehnendem Willen ist unser Verstand einfach noch nicht gebaut. Das müssen wir so akzeptieren. Das übersteigt unser Denkvermögen. Aber wichtiger ist, dass wir mit dieser Spannung richtig umgehen und dass wir jede biblische Aussage ganz für sich ganz ernst nehmen. Und dieser Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, der gibt uns eine markante Aussage über Gottes Person zur Kenntnis, im Gegensatz etwa zu Allahs Willkür. Dieser Vers 4, der sagt uns, sieh hin, das ist der Gott der Bibel. Dieser Gott verzehrt sich vor Liebe und Sehnsucht nach seinen Geschöpfen. Er will nicht, dass einer verloren geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist der Gott der Bibel. Das ist der Vater Jesu Christi. Und er sehnt sich auch nach denen, die aufgrund ihrer Schuld noch unter seinem Zorn stehen. Und er ruft auch die zur Rettung. Gott will, dass alle Menschen geholfen werden. Und das ist nicht nur eine markante Aussage über Gottes Person, sondern das ist auch eine markante Aussage über den Auftrag der Gemeinde. Wir sind zu allen Menschen geschickt. Wir sind aller Welt das Evangelium schuldig. Wir dürfen keinen unsererseits ausschließen. Und wenn er unserer Ansicht nach noch so fernstehend sein mag, Gott will alle. Und zum Schluss dieses Verses fügt Paulus dann noch in einem knappen Nebensatz an, das als letztes, wodurch diese Rettung geschieht. Er sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und damit meint Paulus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist hier gemeint. Also nicht erst sollen sie gerettet werden und dann werden sie auch noch die Wahrheit erkennen, sondern sie sollen gerettet werden, indem sie die Wahrheit erkennen, die entscheidende, zentrale Wahrheit. Und deswegen müssen wir ihnen diese Wahrheit sagen. Deswegen müssen wir sie informieren über diese Wahrheit. Über die Wahrheit, wer Gott ist. Über die Wahrheit, wer wir Menschen sind, nämlich verlorene Sünder aufgrund unseres Unglaubens. Menschen, die dem heiligen Gott, dem sie ihr ganzes Leben verdanken, so unendlich viel schuldig bleiben. Das ist die Wahrheit über uns. Und sie müssen die Wahrheit erkennen, wie der heilige Gott in seiner Größe und Liebe und Gerechtigkeit seinen eigenen Sohn geschickt hat, damit der die Strafe für deine und meine Schuld ans Kreuz tragen konnte, damit der alles auf sich nahm, den ganzen Schund, die ganze Bösartigkeit, den ganzen Unglauben meines Lebens. Und es hat alles ihn getroffen. Er hat alles auf sich genommen und es weggetragen und es gesühnt und die Strafe stellvertretend getragen für uns. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die die Menschen erkennen werden. Die Wahrheit, die Gott ihnen deutlich machen will durch evangelistisches Zeugnis, durch evangelistische Verkündigung, durch evangelistische Gespräche in der Straßenbahn oder durch evangelistische Predigten im Kaiser-Wilhelm-Raths-Gymnasium oder durch evangelistische Predigten, die wir über das Internet verbreiten oder durch die evangelistische Verkündigung, die sie einem Menschen weitergeben, indem sie ihm ein Buch schenken. Gott will alle. Er will Menschen zur Erkenntnis dieser Wahrheit über Jesus führen. Und wir werden am kommenden Sonntag nochmal ausführlicher anschauen, was Jesus denn nun genau getan hat, um diese evangelistische Botschaft möglich zu machen. Und wenn einer von Ihnen noch nicht gerettet sein sollte, dann sagt Paulus Ihnen hier ganz präzise, wie Sie gerettet werden können. Nämlich, indem Sie die Wahrheit erkennen. Und erkennen, das heißt einmal, dass Sie verstehen, worum es Jesus geht. Dass Sie verstehen, wer dieser heilige persönliche Gott ist. Dass Sie verstehen, dass dieser Gott einen Anspruch auf Ihr ganz persönliches Leben erhebt. Dass Sie verstehen, wie viel Sie diesem heiligen Gott schuldig geblieben sind. Dass Sie verstehen, wie sehr Sie Jesus brauchen und was Jesus für Sie am Kreuz getan hat. Dass sie die Wahrheit erkennen. Und erkennen bedeutet nicht nur verstehen, sondern erkennen in der Bibel bedeutet dann auch Vertrauen. Zum Erkennen gehört, dass sie nicht bei der Theorie stehen bleiben, sondern dass sie aufgrund dessen, was sie verstehen, dann persönlich auf Jesus zugehen. Dass sie sich ihm im Gebet anvertrauen. Dass sie sagen, und ich glaube dir, dass du das alles für mich getan hast. Und ich gebe zu, Jesus, dass ich dich brauche. Und ich bitte dich, dass du auch mein von der Sünde gezeichnetes Leben in deine Hand nimmst und dass du mir vergibst und dass du mir ein neues Leben schenkst und dass du mich nie mehr loslässt. Das heißt, die Wahrheit erkennen, die Wahrheit verstehen und Jesus vertrauen. Am 5. August wurden die 33 Bergleute verschüttet. Am 23. August war klar, dass alle noch leben. Am 18. September kam der Rettungsbohrer bei den Eingeschlossenen an. Am 18. September. Und dann wurde in atemloser Arbeit der Notschacht vergrößert, so lange bis die Rettungskapsel durchpasste. Und am 13. Oktober, müssen wir überlegen, vom 5. August bis zum 13. Oktober, am 13. Oktober war es dann endlich soweit. Und die Rettungskapsel holte nach und nach jeden der 33 Kumpel in Sicherheit. Und alle wurden gerettet. Und nun stellen Sie sich vor, einer von den 33 da unten hätte sich geweigert, in die Rettungskapsel einzusteigen. Einer von den 33 hätte gesagt, ah, das ist mir zu unsicher. Ich sehe ja nicht, wo die hingezogen wird, diese Kapsel. Ich weiß nicht. Soll ich da einsteigen oder nicht? Ich will mich doch nicht dieser Rettungskapsel anvertrauen. Ich will doch meine Selbstbestimmung nicht aufgeben. Stellen Sie sich vor, einer hätte das gesagt, unvorstellbar. Und doch machen genau das die meisten Menschen mit Gottes Rettungskapsel. Sie weigern sich, in die Rettungskapsel einzusteigen. Sie weigern sich, Jesus ihr Leben anzuvertrauen, weil sie nicht merken, in welcher Todesgefahr für ewig sie stehen. Und wir können und dürfen niemanden zwingen. Aber wir dürfen einladen in die Rettungskapsel. Und wir sollen dafür beten, dass Menschen es wagen, zu Jesus zu kommen und sich ihm anzuvertrauen. Das ist das zentrale Anliegen unserer Gebete. Bete zentral. Bete für echte Bekehrung. Bete dafür, dass Menschen in die Rettungskapsel, die den Namen Jesus hat, dass sie da einsteigen. Ja, und bete auch lokal. Bete für die äußeren Bedingungen unserer Stadt, so wie wir das auch zum Beispiel in den Straßenbahnen versuchen, Werbung über diese Monitore laufen zu lassen. Bete dafür, dass das klappt. Bete dafür, dass die ganze äußere Organisation, die dazugehört, dass sie gelingt. Bete lokal für die Bedingungen, in denen wir hier evangelisieren. Aber nicht nur vom 12. bis 17., sondern das ganze Jahr über, dass wir als Gemeinde und als einzelne Christen wirklich treu unserem Auftrag nachkommen. Ja, und bete global. Bete mit einem großen Herzen. Bete für alle Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. Und das heißt ja nicht, dass du einfach nur für eine anonyme Masse betest, sondern bitte darum, dass Jesus dich an einzelne Menschen erinnert. als an einzelne Menschen, die er dir aufs Herz legt. Und dass du für die besonders betest. Und dass du um ihre Rettung betest. Und dass du auch solche Menschen in den Blick bekommst, die du vielleicht schon lange vergessen hast. Und bei denen du vielleicht schon seit langem sagst, die werden sich nie bekehren. Das sind hoffnungslose Fälle. Da ist alles zu spät. Nein, bitte Gott, bitte für alle Menschen. Und wenn dir das helfen sollte, dann mach dir noch heute eine Liste. Vielleicht haben das ja viele auch schon gemacht. Eine Liste, auf der du dir wirklich auch Namen aufschreibst, die du sonst möglicherweise vergessen würdest. Und diese Namen dem Herrn immer wieder bringst. Und ihm bittest, Herr, erbarme dich über diese Menschen. Und vielleicht gelingt es ja sogar, dass der eine oder andere jetzt vom 12. bis 17. kommt. Und wenn nicht, dann hat Gott vielleicht eine andere Zeit. Dann wird dieser Mensch möglicherweise erst in ein paar Wochen oder Monaten bereit sein. Und dann können Sie ihn mitbringen hier zu unserem Gottesdienst, auch zu unseren evangelistischen Gottesdiensten. Gott hat so viele Möglichkeiten. Wir sollen beten und dann einladen und dürfen darauf vertrauen, dass Gott seine Zeit hat und seinen Weg. Jedenfalls will Jesus unser Gebet einbauen in seinen Plan. Und Jesus will unser Gebet gebrauchen, um andere Menschen auf ewig zu retten. Und darum haben wir noch viel zu tun in den nächsten Tagen und viel zu beten und viel zu hoffen. So wie jene ältere Dame, mit der ich schließe. Sie hat als junges Mädchen geheiratet, war dann zum Glauben an Jesus gekommen und ihr Mann hatte das nicht mitvollzogen. Und es gab ständig diese Spannung in ihrer Ehe. Und je älter der Mann wurde, umso unleidlicher wurde er und umso sauerer machte er seiner Frau dieses Leben. Und sie betete für ihn. Und ihr Enkelsohn, der war auch Christ. Und er versuchte mitzubeten für den Großvater. Aber der Großvater wurde immer schlimmer. Er wurde immer frecher in seiner Ablehnung des Glaubens. Und er wurde teilweise auch immer rücksichtsloser darin, wie er die Großmutter behandelt. Und irgendwo und wann sagte der Enkel zu der Großmutter, du, es lohnt sich doch nicht. Hör doch auf, für den Großvater zu beten. Du siehst doch, es wird nur immer schlimmer mit ihm. Lass es sein. Du hast so viele andere Menschen, für die du beten kannst, aber hör auf, für den Großvater zu beten. Und die Großmutter sagte, nein, ich werde nicht aufhören. Überleg dir mal, mein Junge, stell dir eine Waage vor. Auf der einen Schale liegt dein Großvater. Und er ist wirklich sehr schwer auf dieser Waage, mit all seiner Ablehnung, mit all seinem Groll. Und was legst du in die andere Waagschale? In die andere Waagschale legst du das Gebet. Jeden Tag ein Gebet. Stell dir vor, lauter kleine Kalenderzettel. Tag für Tag einer dazu. Und ich vertraue darauf, dass Jesus meine Gebete so erhören wird, dass sie eines Tages das Gewicht haben werden, die Waage hochzudrücken und deinen Großvater zu retten. Es verging weitere Zeit, die Großmutter wurde krank und starb. Und dann kam der Tag ihrer Beerdigung. Und an diesem Tag, bei der Predigt und am Grab, da brach der Großvater zusammen. Innerlich brach er zusammen. Da gab er seinen Widerstand gegen Jesus auf. Da beugte er sich vor seinem Retter. Die Großmutter bekam das hier auf Erden schon nicht mehr mit. Aber da wurden all ihre treuen Gebete erhört. Und der Enkel hat dann gesagt, man hätte in den letzten Jahren des Großvaters noch eine solche Veränderung mitbekommen. Man hätte noch so deutlich gesehen, was Jesus aus diesem alten Leben gemacht hat. Das war die Erhörung der treuen Gebete seiner Frau gewesen. Wir wissen nicht, was Jesus mit einzelnen Menschen vorhat. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir müssen nicht in Gottes Pläne hineinschauen. Aber wir dürfen wissen, was unser Auftrag ist. Auch und gerade gegenüber solchen Menschen, bei denen schon jede Hoffnung zu spät zu kommen scheint. Unser Auftrag ist es zu beten. Und dann werden wir noch so manchmal staunen, was Jesus in seiner Macht aus einem Menschenherzen werden lassen kann. Er ist der Herr und unter seinem Schutz und mit seiner Verheißung und in seinem Auftrag wollen wir auch in diese neue Woche hineingehen. Er segne euch alle. Amen.